Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ich habe extra eine Bibelstelle für euch heute rausgesucht, um die es auch geht während der Predigt. Die Predigt wird eher so eine Art Erfahrungsbericht sein und keine Bibelauslegung. Und zwar dreht sich das um ein anderes Erlebnis. Erlebnis, was ich fast vorhin ausgeplaudert hätte, was auch eins zu den intensivsten, nicht unbedingt den schönsten Erlebnissen, die ich hatte, zählt. Und zwar ist das die vorhin schon angedeutete Geiselnahme unserer Freunde in Kabul. Ich führe euch also etwa ziemlich genau sogar 7 Jahre zurück in den Beginn des August, dann aber bis zur Mitte November 2001. Aber zuerst die Bibelstelle. Die steht im Propheten Hesekiel im Alten Testament, im 22. Kapitel, und das ist der Vers 30. Ich fange aber schon mal mit Vers 29 an, um den Zusammenhang etwas darzustellen. Hesekiel 22, 29. Das Volk des Landes verübt Erpressung und begeht Raub, und den Elenden und Dürftigen bedrücken sie, und den Fremdling übervorteilen sie widerrechtlich. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten möchte für das Land, auf das ich es nicht verderbte. Aber ich fand keinen. Soweit diese Schriftstelle. Und jetzt führe ich euch mal zurück, 7 Jahre zurück, als eigentlich das Land Afghanistan noch keinen Menschen interessierte. Als die Russen damals, noch viel länger her, die meisten von euch werden sich vielleicht wenig erinnern daran, als die Russen Afghanistan besetzt hatten und gekämpft haben und 1,5 Millionen Afghanen umgebracht haben, da war in Deutschland Afghanistan ein Thema. Dann irgendwann waren die Russen draußen, dann war das Thema auch vom Tisch. Hat sich hier kein Mensch mehr interessiert. Bis zum 3. August im Jahr 2001. Und im 3. August waren meine Frau und ich gerade in Kabul. Und plötzlich, fast aus heiterem Himmel, waren 2 von unseren Mitarbeitern inhaftiert worden von den Taliban. Wir, meine Frau und ich und noch ein paar Mitarbeiter, mussten am übernächsten Tag, am Sonntagmorgen, Kabul verlassen, weil ich noch im Schuldienst war. Ich kam schon 3 Tage zu spät. Und die Leute hatten sich hier schon Sorgen gemacht, weil plötzlich alles in den Medien war mit dieser Inhaftierung. Und dann hatten sich schon die Eltern Sorgen gemacht, dass ich auch im Knast gelandet wäre in Kabul, was dann nicht der Fall war. Ich kam wenige Tage später hier in Deutschland zurück, nach Deutschland zurück und musste dann erstmal vor die Presse in Pressekonferenzen. Das ging dann jeden Tag so weiter. Ich war hauptverantwortlich für diese Geiselnahme. Man hat mich ziemlich attackiert öffentlich, wie ich denn so fahrlässig sein könnte. Und dieser Missionierungsvorwurf stand ja im Raum, dass die Leute eben, gerade die beiden Amerikanerinnen, eben missioniert hätten. Was natürlich in gewissem Maße zutraf, die haben einen Teil des Jesusfilms gezeigt. Allerdings kann man den in fast allen islamischen Ländern frei kaufen. Nur zu der Zeit, als die Taliban in Afghanistan regiert haben, war das natürlich sicherlich tabu. Später haben wir dann rausgefunden, dass diese Geschichte eine Falle war. Ihr erinnert euch an den 11. September. Jeder irgendwie hat seine Erinnerungen. Und ich weiß noch, wie wir selbst vor dem Fernseher saßen. Ich hatte gerade ein Telefonat mit einem Krisenmanager, weil wir waren ja in der Krise seit 6 Wochen am 11. September bereits. Und dann sagte der, schalten Sie mal das Fernsehen an. Also es passiert was Schreckliches. Und dann haben wir auch das Fernsehen angeschaltet. Und das, was wir nicht geglaubt haben, haben wir dann plötzlich gesehen. Und viele von euch werden sich auch erinnern, diese Türme mit den Flugzeugen da drin und die brennenden Türme mit den runterspringenden Menschen. Diese grauenhaften Bilder, die haben sich einfach eingebrannt. Und jeder wird sich erinnern, plötzlich ging in mir ein Licht auf. Jetzt wusste ich, In Wirklichkeit war die Geiselnahme oder die Gefangennahme unserer Leute eine Geiselnahme von Osama bin Laden, der unser Nachbar war zu der Zeit. Der war also so dicht bei unserem Büro in Kabul wie vielleicht von einer Wand hier zur anderen. Der kannte uns, wir wussten damals nicht, dass er es ist, wir wussten nur einer von den ganz großen Leuten. Al-Qaida war uns natürlich ein Begriff, wenn auch nicht unter diesem Namen. Aber diese ganzen Terroristencamps und die Araber, die Kabul mehr und mehr übernahmen, das haben wir ja hautnah miterlebt. Und Osama bin Laden als unser direkter Nachbar, das haben wir dann später herausgefunden, der brauchte natürlich Geiseln mitten in Kabul, damit Amerika nach 9/11 nicht ganz massiv zurückschlagen würde. Das war sein Plan. Und das war uns natürlich nicht bewusst. An 9/11 hat vorher nie jemand gedacht. Aber als das dann passiert war, wurde uns das bewusst und prompt kamen sofort die ersten Interviews. Es kamen sofort die Leute, haben Sie jetzt nicht Angst, dass Ihre Leute zu Geiseln werden? Und haben Sie nicht Angst, dass Sie vielleicht als lebende Schutzschilde missbraucht werden? Wurde ich dann am Telefon von Journalisten gefragt. Natürlich hatte ich diese Angst. Ich meine, Geiseln waren es sowieso, das war schon klar, dass sie als lebende Schutzschilde gebraucht würden. Das wurde mir dann nach und nach klar. Und das war dann auch so. Sie wurden dann daraufhin direkt als Geiseln angeboten. Sollte Amerika von den Kriegsabsichten absehen. Und sie wurden auch als lebende Schutzschilde missbraucht. Das war dann später tatsächlich so. Aber ich war erstmal in dieser Situation, ich war absolut schockiert, es war schon vorher schlimm genug, es wurde jede Woche schlimmer mit unseren Leuten und schwieriger. Und wir hatten jeden Tag, abgesehen von den vielen Interviews, das waren also weit über 1000 Interviews, die ich da geben musste in dieser Zeit, hatten wir natürlich Kontakt auch zum Auswärtigen Amt, zu diesem Krisenstab täglich. Und die haben nach 9/11 am nächsten Tag ein Wort mit zischenden Lauten benutzt, das kennt man da also auch im Auswärtigen Amt. Die haben gesagt, wir hätten ihre Leute fast draußen. Wir haben also unterm Ladentisch, unter der Hand einige Sachen bewerkstelligt. Nun ist aber alles neu gemischt. Also nun sieht es fast unmöglich aus, eure Leute da wieder rauszukriegen. Das war ein Tag danach. Aber direkt während des Tages 9/11 war ich so fix und fertig und dann kamen diese blöden Interviews per Telefon. Ich habe das Telefon in die Ecke gelegt und bin erstmal rausgegangen in den Wald rein und habe gebetet. Und ich muss sagen, das hatte ich so in dieser Form lange nicht gemacht. Die ganzen 6 Wochen, es war gar keine Zeit, jetzt ausführlich zu beten. Es war Krise, 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 Krise von morgens bis nachts. Und es musste ständig irgendwas geregelt werden. Zeit für kurze Stoßgebete war darüber hinaus nicht. Und jetzt hatte ich plötzlich den Bauch voll Frustration und habe diese ganze Frustration an Gott abgelassen. Er war mein Blitzableiter. Ich habe gesagt, im Wald, da konnte ich auch laut sein, da war kein Mensch. Gott, wie kannst du das nur zulassen? Bist du nicht ein Gott des Gebets? Jetzt beten mehr und mehr Menschen, wahrscheinlich beten schon Millionen für unsere Leute. Und es wird immer schlimmer, von Woche nach Woche wird es schlimmer, schlimmer, schlimmer für unsere Leute. Jetzt ist es fast unmöglich, dass unsere Leute lebend wieder rauskommen. Mit dabei mein engster und langjähriger Freund, der Georg Taubmann, der die gesamte Arbeit Schelternau leitet, war da im Knast unter Todesbedrohung. Der Richter, das ist ein Mullah gewesen, ein islamischer Priester, der hatte schon in der größten Moschee Kabuls ganz klar gesagt, dass er die Todesstrafe fordern würde. So. Und jetzt war ich da im Wald und habe mit Gott gehadert. Wie kannst du das nur zulassen? Und ich habe bestimmt mich eine Viertelstunde ausgelassen und all diese Sachen. Kennt wahrscheinlich keiner von euch, dass man mit Gott hadert, aber mir ging es so, ich war völlig fertig und ich habe Gott nicht mehr verstanden. Und ich wollte von ihm eine Erklärung. Ich konnte es nicht. Und als ich dann so bestimmt eine Viertelstunde alles ausgeputzt habe, war ich still. Vielleicht kennt das der ein oder andere, da ist man ruhig, da ist alles draußen. Vermutlich hat Gott auf den Moment gewartet, denn in mir war eine Stimme, die war so kristallklar, wie ich das sonst gar nicht so intensiv kenne. Und das muss wohl Gottes Stimme gewesen sein. Dann war dieser Satz in mir fast physisch hörbar. Kristallklar. Udo, hast du nicht gewusst, dass deine Freunde meine Geiseln sind? Ich hab gesagt, Moment, Gott, das kannst ja nicht du sein. Also diese Stimme, das ist ein Irrtum. Es klang aber nach ihm, also irgendwie konnte ich da nicht raus. Und ich habe gesagt, du kannst doch keine Geiseln nehmen, das ist ein Verbrechen. Du nimmst doch keine Geiseln. Das machen Verbrecher. Die nehmen Geiseln, aber doch nicht du. Dann habe ich mich wieder beschwert, wieder ganz lange bei Gott beschwert und gesagt, ich kann dich überhaupt nicht mehr verstehen jetzt. Und dann nach einer gewissen Zeit war ich wieder still. Offensichtlich war Gott nicht sonderlich beeindruckt durch meine Beschwerde. Und dann ein zweiter Satz kam, so richtig genauso klar in mein Herz oder in meinen Kopf, irgendwo kam der rein. Den werde ich auch nie vergessen. Dann kam dieser Satz, und sie sind auch meine lebende Schutzschilde. Ich wusste mittlerweile, das war wirklich Gottes Reden. Ich habe gesagt, Gott, was machst du mit mir? Ich bin schon fertig genug. Du machst mich ja noch, du trittst mich ja in den Boden rein mit den Sätzen, die ich jetzt hören muss. Und dann habe ich mich wieder beschwert. Nach einer gewissen Zeit war ich wieder ruhig. Und dann kam ein dritter Satz. Genauso klar. Und der klang so. Und ich hatte euch gefragt vorher. Und ihr wart einverstanden. Und in dem Moment habe ich mich nicht beschwert, sondern mir fielen innerhalb von einer Sekunde, fielen mir 4, 5 Situationen ein, wo ich sagen musste, stimmt. Gott hatte uns vorgewarnt. Gott hatte uns durch bestimmte Dinge eigentlich auf diese Situation vorbereitet, uns quasi gefragt. Eine dieser Situationen war die, da war ein Lobpreisteam. Das ist bei uns so üblich. Das Team oder auch die Teams in unterschiedlichen Orten Afghanistans und Pakistans treffen sich jeden Morgen auch zum Lobpreis und Gebet. Und an einem dieser Morgen, vielleicht eine Woche vor der Inhaftierung unserer Leute, fing der Lobpreis gerade an und die Lobpreisleiterin war ganz munter dabei und ich hatte ganz stark ein Lied auf dem Herzen. Reinige mein Herz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Purify my heart. Da ist immer in Englisch das üblich. Und dann habe ich die Lobpreisleiterin gefragt, kannst du das Lied singen? Ich glaube, das ist jetzt das richtige Lied für uns. Dann hat sie gezögert und hat gesagt, ja, ich kenne das natürlich, aber der Georg Taubmann, der mag das nicht. Und die meinte natürlich, das ist schon wieder eins, was sich auf uns konzentriert. Im Lobpreis wollen wir uns erstmal auf Jesus konzentrieren. Reinige mein Herz, das ist auch so eine, ich weiß nicht, ob ihr das mal so richtig bewusst gesungen habt. Sie ist dann aber zum Georg nach hinten hingegangen, hat gefragt, hier, der Udo hat das auf dem Herzen, sollen wir das singen? Er meint, naja, wenn es sein muss. Und wenn der Udo denkt, das ist dran, na gut, dann mach das, dann sing das. Und dann hat sie angefangen und wir haben das Lied gesungen. Nach 2 Sätzen war plötzlich die Atmosphäre anders. Es war wie ein Nebel im Raum. Und Georg von hinten hat gesagt, stopp mit dem Lied. Irgendwas passiert hier. Alle haben das gemerkt. Irgendwas passiert, hat er gesagt. Er hat gesagt, dieses Lied ist ein Gebet. Reinige mein Herz, hat damit Feuer zu tun und so, ne? Läuterung und Reinigung. Der meint, das ist ein Gebet und das ist eins von der Sorte Gebete, die Gott oftmals sehr gern und oftmals sogar sehr schnell erhört. Wir singen dieses Lied jetzt nochmal von vorne, aber bitte sing nicht mit. Hat Georg gesagt, sing nicht mit, es sei denn, du guckst dir den Text an und meinst wirklich das, was du singst. Und dann hat die Kathi, Lobpreisleiterin, das Lied nochmal angestimmt. Ich weiß nicht mehr, wer mitgesungen hat. Ich weiß nur, dass ich mich hingekniet habe, habe das gesungen. Alles um mich rum war nicht mehr vorhanden. Ich habe nur die Gegenwart Gottes sehr stark gespürt. Wahrscheinlich ging den anderen auch so. Hinterher war ich sicher, dass die im Knast gelandet sind, das Lied garantiert gesungen haben müssen. Das war eine Situation, wo Gott uns gefragt hat und vorbereitet hat. Eine andere Situation, es gab bestimmt 5 davon. Eine andere Situation war durch mich selbst. Ich habe dem Team einmal eine Geschichte vorgelesen, die heißt Reines, sauberes Blut. Die hatte ich gerade aus dem Internet bekommen und ich fand die so stark, die verdeutlicht so sehr stark, was Jesus für uns getan hat. Ist eine fiktive Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Manche vielleicht. Vielleicht lese ich die nachher nochmal vor, wenn die Zeit reicht. Jedenfalls wurde ich an diese ganzen Situationen während des Gebets im Wald erinnert, wo Gott uns vorbereitet hatte. Und dann habe ich gesagt, Gott, das stimmt. Du hast uns gefragt und wir waren einverstanden, das ist wahr. Und was einverstanden, wirklich den schwersten Weg zu gehen in Afghanistan heißt, das weiß jeder, der da arbeitet. Aber was ist mit dem zweiten Satz, lebende Schutzschilde? Und in dem Moment hat mich Gott an die Bibelstelle erinnert, die ich da vorgelesen habe. Und ich wusste der Zusammenhang, das war damals natürlich Israel und Jerusalem, aber das passte exakt auf die Situation in Afghanistan. Es wurde alles immer schlimmer. Raub, Erpressung, Mord, Unterdrückung und so weiter war das Übliche zu der Zeit in Afghanistan. Das war also weit schlimmer, als das jetzt vielleicht durch die Medien geht. Viel, viel schlimmer. Damals ging bloß das nicht durch die Medien, weil sich kein Journalist hingetraut hat. Und dann diese Stelle, und ich suchte unter ihnen einen, der in den Riss treten würde und sich selbst zur Mauer macht, wird bei Luther übersetzt. Sich selbst ein Stück Mauer macht. Da dachte ich, die Situation, da ist eine Stadtmauer. Heute macht sowas keinen Sinn mehr, aber da im Mittelalter, in der Antike, ja, da ist ein Feind, der bedroht die Stadt und die Stadtmauer hat leider einen Riss. Wäre ein leichtes für den Feind einzudringen. Und es gibt auch keine Zeit mehr, die Mauer zuzumauern, das hält ja, das wird ja nicht fest in der kurzen Zeit. Also, was bleibt? Man stellt sich selbst in die Mauer und füllt den Riss mit sich selbst. Da dachte ich, Mensch, das ist ja ein lebendes Schutzschild sein. Das ist ja genau das. Vorher hatte ich gesagt, das ist doch zynisch, ein lebendes Schutzschild, hatte ich auch den Journalisten gesagt. Was für ein Zynismus. Da habe ich Gott gesagt, das ist ja gar nicht zynisch, das ist sogar biblisch. Und dann war es so, als ob Gott antwortete, siehst du, und das hat auch Jesus für dich getan. Er ist zum lebenden Schutzschild geworden, für dich. Und jetzt sind eure Leute für mich die lebenden Schutzschilde. Dass es dann natürlich Gottes Geiseln auch waren, die Frage brauchte ich nicht mehr zu stellen. Das war selbstverständlich, dass Gott sie genommen hat. Sie waren freiwillig allerdings, haben sich da reinstellen lassen, um für das Land Afghanistan in den Riss zu treten. Sie hätten umgebracht werden können. Das war sogar sehr viel wahrscheinlicher, als dass sie dann rauskommen würden. Sie standen in den Riss. In dem Moment hat sich in mir die ganze Situation vom Verständnis her völlig umgedreht. Und ich dachte immer, alles was wehtut, ne, gerade so wir in so dieser charismatischen Szene, wir denken ja immer, alles was wehtut, muss ja vom bösen Feind, dem Teufel sein. Das ist ja dann, und dann reagiert man ja auch entsprechend. Ne? Wir sind so ein bisschen leidenscheu hier, gerade im Westen auch. Aber irgendwie Leiden gehört also eigentlich mit ins ganze Paket rein. Ne? Jesus hat gelitten und die Bibel sagt auch, wenn der Herr verfolgt wurde und gelitten hat, dann der Knecht ist nicht mehr als sein Herr. Wenn wir seine Diener oder Knechte sind, dann ist Leiden auch mit im Programm enthalten für uns. Also dann habe ich Gott gesagt, Mensch, das ist ja gar nicht vom bösen Feind, wie ich immer dachte, so eine Attacke gegen uns, sondern das ist ja dein Plan von Anfang an. Dann hattest du das ja immer in der Hand, Gott. Und dann brauche ich ja auch nicht zu beten, dass du das in die Hand nimmst, denn das ist von vornherein dein Plan. Natürlich waren Pläne von den Bösewichtern wie Osama bin Laden mit enthalten, aber offensichtlich hatte Gott diese bösen Pläne gecovert und seinen Plan darüber gelegt, um etwas zu erreichen. Und zwar hat die ganze Welt gebetet. Die ganze Welt hat gebetet. Wir haben hinterher Feedbacks gekriegt von irgendwo aus Tibet, ein Kinderheim. Die haben uns eine Karte geschrieben. Wir haben jeden Tag für euch gebetet. Das war unglaublich. Von sonst wo kamen die Rückmeldungen. Denn über die Medien wurde es in der ganzen Welt verbreitet. Und alle Gemeinden und Leute haben also gebetet für uns und für Afghanistan. Unsere Leute, die hatten jeden Tag, wie auch sonst, im Gefängnis hat man ja nicht so viel zu tun, dann haben die jeden Tag zweimal so eine Lobpreissession gemacht, sind auch eigene Lieder dort entwickelt worden, entstanden, komponiert worden, Lobpreislieder. Es hat dann die afghanischen Wächter sehr beeindruckt, dass die, besonders die Frauen, jeden Tag zweimal eine Lobpreis- und Gebetssession gehabt haben, mitten in diesem fürchterlichen Gefängnis. Und naja, das hat nochmal 6 Wochen gedauert, bis unsere Leute dann befreit wurden. Es wurde noch immer dramatischer zum Teil, aber unsere Leute wurden dann befreit. Und am morgen, am nächsten Morgen der Befreiung, hat mich der afghanische Botschafter angerufen. Den kannte ich schon jahrelang und hat gesagt, Udo, ich gratuliere zu eurer Befreiung. Das ist ja wunderbar. Ich habe jeden Tag auch mitgefiebert. Der ist Muslim. Aber der hat gesagt, weißt du, es gibt drei Dinge, drei Hauptgründe, aus denen Afghanistan jetzt neu wird und von den Taliban befreit wird und neu aufgebaut werden kann. Weißt du, welche drei Gründe nicht? Ich habe gesagt, Abid, erzähl's mir. Er hat gesagt, erstens waren diese Buddha-Statuen in Zentralafghanistan, 65, 55 Meter hoch, die von den Taliban mit Raketen zerschossen worden sind. Ein Aufschrei ging um die Welt, wegen Steinen, nicht wegen der Menschenrechte, die da jeden Tag, Tag und Nacht nicht durchgeführt worden sind, sondern violated, jetzt fällt mir das deutsche Wort, sind, sondern wegen Steinen. Der zweite Grund, hat er gesagt, ist natürlich 9-11, der Anschlag in New York und Washington. Und der dritte Grund, hat er gesagt, seid ihr von Shelter Now, sagt der afghanische Botschafter. Als wir dann wieder draußen waren und wieder die Arbeit ganz neu aufgebaut haben, ein halbes Jahr später, 2002, wurde einer unserer afghanischen Mitarbeiter angehalten auf einer Kreuzung von einem Polizisten, ganz normal, und mit wem bist du, wer bist du und so. Da hat er gesagt, mit Shelter Now. Was mit Shelter Now? Kannst du das beweisen? Und der hatte eine Karte von uns mit seinem Namen und unserem Logo, Shelter Now. Der Polizist nimmt die Karte. Shelter Now. Oh, ihr seid die, die uns von den Taliban befreit haben, sagt ein einfacher Polizist in Kabul. Und für mich hat das nicht jetzt irgendwas mit Heldentum zu tun, sondern einfach mit Gehorsam und wirklich einen Weg zu gehen, den Gott vorher bereitet hat, und bereit zu sein, da einzusteigen und sich mitnehmen lassen von Gott. Und er regelt das alles. Das kann natürlich durch ganz gefährliche Situationen gehen, aber das hat wenig von Heldentum. Das hat eigentlich viel mehr von Gehorsam und dem Bewusstsein, ich kann Gott wirklich dienen. Das große Wunder, dass unsere Leute dann befreit worden sind, war nicht selbstverständlich. Ein Riesenwunder. Da gibt's ein Buch, das erzählt davon. Es wird auch bald einen Film geben. Es wird verfilmt. Ein größeres Wunder ist, dass Afghanistan neu wird. Und ich komme gerade aus Afghanistan. Es passiert auch viel Schlimmes wieder. Möglicherweise muss wieder mehr Gebet mobilisiert werden für Afghanistan, damit das Gute überwiegt. Es passiert aber auch viel Gutes, und das kommt weniger in den Medien vor, ist aber auch da. Könnte ich euch auch viel drüber erzählen. Reicht natürlich die Zeit nicht. Guckt bei uns in die Homepage, da könnt ihr einiges davon erleben. Aber das allergrößte Wunder für mich aus dieser Zeit, so hart sie für mich war, intensiv, traumatisch, war eigentlich, dass es Gott geschafft hat, die Christenheit rund um den Globus im Gebet zu vereinigen. Jedem, der von euch mitgebetet hat, danke ich in diesem Zusammenhang von Herzen. Das war rund um den Globus wahrscheinlich die größte Gebetsinitiative der Geschichte. Für einen bestimmten Anlass, mal abgesehen von Gebete für Israel, Gebete so und so, diese allgemeinen Sachen. So, für einen bestimmten Anlass habe ich bisher noch nicht miterlebt oder gehört von irgendwem, dass es eine größere Gebetsbewegung war. Und das hat das Land drastisch verändert. Es ist noch lange nicht beim Abschluss. Ich meine, wir haben noch eine riesen Wegstrecke vor uns. Aber wir sind auch dort auf einem guten Weg. Zum Abschluss lese ich nochmal diese Geschichte vor, die ich dort in Kabul vor der Inhaftierung unserer Leute vorgelesen habe. Die heißt Reines, sauberes Blut. Eine fiktive Geschichte, spielt in Amerika, könnte aber auch hier sein. Der Tag ist vorüber. Du fährst gerade nach Hause und schaltest dein Radio ein. Du hörst einen kurzen Bericht über ein kleines Dorf in Indien, wo einige Dorfbewohner plötzlich und auf merkwürdige Weise an einer Grippe gestorben sind, die noch völlig unbekannt ist. Es ist nicht die gewöhnliche Grippe. 3 oder 4 Menschen sind daran gestorben, und es ist irgendwie interessant. Man entsendet einige Ärzte dorthin, um diese Sache näher zu untersuchen. Du denkst dir bei der Sache nicht viel, aber am Sonntag, als du gerade vom Gottesdienst nach Hause kommst, hörst du einen weiteren Bericht im Radio. Alles, was sie sagen, ist, dass es nicht 3, sondern 30.000 Dorfbewohner sind, dort auf dem Bergrücken dieser einen besonderen Gegend, da in Indien. Und an diesem Abend kommt es sogar im Fernsehen. CNN bringt einen kurzen Bericht. Da tagen hohe Leute vom Gesundheitszentrum in Atlanta, weil man von solchen Krankheitssymptomen nie zuvor gehört hatte. Am Montagmorgen, als du aufstehst, ist es die Hauptnachricht. Es ist nämlich nicht mehr nur in Indien, es ist in Pakistan, Afghanistan, Iran. Und bevor du es überhaupt realisierst, hörst du diese Sache überall und sie haben es zu der mysteriösen Grippe gemacht. Der Präsident hat einen Kommentar abgegeben, dass er und jeder andere betet und hofft, dass alles gut wird da drüben. Aber jeder fragt sich, wie werden wir diese Sache wohl in den Griff bekommen? Das ist der Moment, in dem der Präsident von Frankreich eine Ankündigung macht, die Europa schockiert. Er schließt die Grenzen. Keine Flüge mehr von Indien, Pakistan oder irgendeinem anderen Land, wo diese Krankheit gesichtet wurde. An diesem Abend guckst du noch ein bisschen CNN, bevor du ins Bett gehst. Dein Kiefer klappt weit auseinander, als eine weinende Frau von einem französischen Nachrichtenprogramm ins Englische übersetzt wird. Da ist ein Mann in einem Krankenhaus in Paris, der an der mysteriösen Grippe stirbt. Es hat Europa erreicht. Panik greift um sich. Alles, was sie bisher darüber sagen können, ist, dass man es bekommt und erstmal für eine Woche hat, ohne es zu merken. Dann leidet man 4 Tage unter unbeschreiblichen Symptomen und stirbt schließlich. Großbritannien schließt seine Grenzen. Aber es ist bereits zu spät. Southampton, Liverpool, Northampton hat die Krankheit. Und es ist Dienstagmorgen, als der Präsident der Vereinigten Staaten Folgendes bekannt gibt. Wegen eines nationalen Sicherheitsrisikos sind alle Flüge nach und von Europa und Asien gestrichen worden. Wenn Ihre Angehörigen in Übersee sind, so tut es mir leid. Sie können nicht zurückkommen, bis wir ein Mittel gegen diese Krankheit gefunden haben. Innerhalb von 4 Tagen ist unsere Nation in eine unglaubliche Angst verfallen. Einige Menschen verkaufen schon kleine Gesichtsmasken. Andere reden darüber, was passiert, wenn es in unser Land hineinkommt und die Prediger sagen, das ist die Strafe Gottes. Es ist Mittwochabend und du bist gerade in einem Gebetstreffen deiner Gemeinde, als jemand vom Parkplatz hereingerannt kommt und sagt, mach das Radio an, mach das Radio an. Während die Gemeinde einem kleinen Transistorradio zuhört, das an ein Mikrofon gehalten wird, kann man eine Bekanntmachung hören. 2 Frauen liegen in einem Krankenhaus in Long Island im Sterben wegen der mysteriösen Grippe. Es scheint, als würde dieses Ding binnen Stunden über das ganze Land hinwegfegen. Menschen arbeiten rund um die Uhr daran, ein Gegenmittel zu finden. Nichts funktioniert. Kalifornien, Oregon, Arizona, Florida, Massachusetts. Es scheint, als würde es einfach von den Grenzen her über einen hinwegrollen. Dann, plötzlich und unerwartet, kommt die Nachricht. Der Code ist entschlüsselt. Ein Heilmittel kann gefunden werden. Ein Impfstoff kann hergestellt werden. Und zwar, indem man das Blut einer Person nimmt, die noch nicht infiziert ist. Und so wird tatsächlich überall im Mittleren Westen durch alle Kanäle und Fernsehsender jeder darum gebeten, eine ganz einfache Sache zu tun. Gehen Sie zu dem Krankenhaus in Ihrem Ort und lassen Sie Ihre Blutart bestimmen. Das ist alles, worum wir Sie bitten. Wenn Sie auch die Sirenen in Ihrer Nachbarschaft hören, kommen Sie bitte schnell, leise und sicher in die Krankenhäuser. Tatsächlich, als du und deine Familie an diesem Mittwochabend dorthin gehen, ist dort eine lange Schlange Menschen. Und da sind Krankenschwestern und Ärzte, die herauskommen, einen in den Finger pieken, um Blut zu entnehmen und es zu beschriften. Deine Frau und deine Kinder sind da draußen und sie bestimmen eure Blutart und sagen, warten Sie hier auf dem Parkplatz und wenn wir Ihre Namen aufrufen, sind Sie entlassen und können nach Hause gehen. Du stehst geängstigt da mit deinen Nachbarn um dich herum und fragst dich um alles in der Welt, was hier vorgeht. Und ob dies vielleicht das Ende der Welt sei. Plötzlich kommt ein junger Mann rennend aus dem Krankenhaus gelaufen und ruft laut. Er ruft einen Namen und winkt mit einer Schreibunterlage. Was? Er ruft es noch einmal und euer Sohn zerrt an deiner Jacke und sagt, Papa, das bin ich. Bevor du es richtig mitbekommst, haben sie deinen Jungen schon mitgenommen. Hey, warte, bleib stehen, wartet mal. Aber sie sagen, das ist schon okay, sein Blut ist sauber. Sein Blut ist rein. Wir wollen sicher gehen, dass er die Krankheit wirklich nicht hat. Wir denken, dass er das richtige Blut hat. 5 spannungsgeladene Minuten später kommen die Ärzte und Krankenschwestern heraus, weinen und umarmen sich gegenseitig. Einige lachen sogar. Das ist das erste Mal, dass man jemanden lachen sieht innerhalb der letzten Tage. Und ein alter Doktor kommt zu dir und sagt, "Danke, mein Herr, das Blut Ihres Sohnes ist perfekt. Es ist sauber." Es ist rein und wir können einen Impfstoff herstellen. Als die Nachricht überall auf dem Parkplatz voller Menschen um sich greift, schreien die Menschen, beten, lachen oder weinen. Aber dann nimmt der grauhaarige Doktor dich und deine Frau beiseite und sagt, können wir einen Moment sprechen? Wir waren uns nicht dessen bewusst, dass der Spender minderjährig sein würde und bitten Sie, diese Einverständniserklärung zu unterschreiben. Du fängst an zu unterschreiben und dann siehst du, dass das Feld mit der Menge an Blut, die entnommen werden soll, noch frei ist. Wie viel Blut werden sie denn entnehmen? In diesem Moment entweicht das Lächeln aus dem Gesicht des alten Mannes und er sagt, wir hätten niemals gedacht, dass es ein kleines Kind sein würde. Wir waren nicht vorbereitet. Wir brauchen alles. Aber, Sie verstehen nicht, wir reden hier über die gesamte Welt. Bitte unterschreiben Sie, wir brauchen alles. Aber können Sie ihm denn keine Transfusion geben? Wenn wir sauberes Blut hätten, würden wir es ja machen. Können Sie jetzt bitte unterschreiben? Bitte unterschreiben Sie. In betäubter Stille tust du es. Dann sagen Sie, wollen Sie einen Moment mit ihm haben, bevor wir anfangen? Kannst du jetzt da einfach so reingehen? Kannst du zu seinem Sohn gehen, in diesen Raum, wo er auf dem Tisch sitzt und sagt, Papa, Mama, was passiert hier denn? Kannst du seine Hände nehmen und sagen, Sohn, deine Mami und ich lieben dich und wir würden niemals etwas zulassen, was nicht wirklich sein muss. Verstehst du das? Und wenn der alte Doktor wieder hereinkommt und sagt, es tut mir leid, wir müssen jetzt anfangen. Da sterben Menschen auf der ganzen Welt. Kannst du ihn zurücklassen? Kannst du hinausgehen, während er sagt, Papa, Mama, Papa, warum habt ihr mich verlassen? Und nächste Woche dann, wenn sie eine Feier zu Ehren deines Sohnes geben und einige Leute währenddessen schlafen, andere kommen erst gar nicht, weil sie zum Seebaden gehen und einige Leute kommen mit einem überheblichen Lächeln auf den Lippen und geben eigentlich nur vor, sich dafür zu interessieren, würdest du nicht aufspringen wollen und schreien, mein Sohn ist gestorben. Für euch. Ist euch das denn total egal? Für mich ist diese Geschichte eine sehr farbige Darstellung für das, was Jesus für uns getan hat. Auch was, wie der Vater empfunden hat, als Jesus gestorben ist. Und diese Trennung durch unsere Schuld verursacht eigentlich, diese Trennung zwischen der Gottheit, der Dreieinigkeit geschlagen wurde für eine Zeit. Und für mich macht es wieder neu das lebendig, was Jesus für mich getan hat und für jeden Einzelnen hier. Himmlischer Vater, ich bin dir wirklich von Herzen dankbar, dass du nicht zurückgeschreckt hast. Das Schlimmste, das Stärkste, das größte Opfer zu bringen, was überhaupt möglich war. Deinen Sohn auf die Welt zu schicken, als vollkommener Mensch, ohne Sünde, und dann meine Sünde auf sich zu nehmen. Jesus, ich danke dir, dass du da durchgegangen bist, dass du das getan hast für mich. Und ich wünsche mir, Herr, dass in diesem Raum und weit darüber hinaus, in dieser Stadt, in diesem Land und in anderen Ländern, noch viele, viele Menschen das erkennen und das für sich in Anspruch nehmen. Denn du hast es aus Liebe für jeden Menschen getan. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.